Ich würde Ihre Einschätzung teilen, dass es durchaus möglich ist, zu einem neuen Produktionsmodell zu kommen und eben einem möglicherweise sozial-ökologisch-ökonomischen Modell zu kommen, also wo die unterschiedlichen Bedürfnisse aller mit berücksichtigt werden, dass die direkt angegangen werden, wir systematisch innerhalb der planetaren Grenzen bleiben und damit wieder erfolgreich wirtschaften können. Selbstverständlich. Man muss aber schon mit berücksichtigen, dass manche von den derzeitig ausbeuterischen Verhältnissen besonders profitieren und dass die zu den Verlierern dieses neuen Modells gehören werden.
Hier ist die Börsianer Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Climate Action. Mein Name ist Daniel Nutz und unser heutiger Gast ist Frau Professor Sigrid Stagel, eine führende Expertin für ökologische Ökonomie und Professorin an der Wirtschaftsuniversität in Wien. In ihrer Forschung beschäftigt sich Frau Stagel intensiv mit der Frage, wie Wirtschaft und Umwelt in Einklang gebracht werden können. Ja, schön, dass Sie heute hier sind.
Guten Tag.
Ja, lassen Sie uns gleich einsteigen. Das Konzept der ökologischen Ökonomie, also dass ich es gerade noch rausbringe, kennt jetzt nicht jeder. Können Sie das vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer in aller Kürze erklären? Womit beschäftigen Sie
sich? Sehr gerne. In der ökologischen Ökonomie nehmen wir die Wirtschaft als in die Gesellschaft eingebettet und basierend auf den biophysischen Grundlagen wahr. Das heißt, Wirtschaft braucht eine funktionierende Gesellschaft, damit sie gut funktionieren kann. Und sie braucht die Natur intakt, damit sie erfolgreich sein kann. Das klingt jetzt na nona net, ist aber in der herkömmlichen Ökonomie nicht so, weil da gibt es einen Spezialbereich Umweltökonomie und Spezialbereich Ressourcenökonomie. Das sind die, die sich besonders für Umweltfragen interessieren, die beschäftigen sich dann damit. Die berücksichtigen die Natur in ihren ökonomischen Analysen, die anderen nicht. Und in der ökologischen Ökonomie meinen wir, dass aufgrund dieser Interdependenzen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt immer die Wirtschaft in Interaktion mit der Gesellschaft und mit der Natur wahrgenommen und deswegen dementsprechend auch modelliert werden muss. Daraus ergibt sich, dass wir für ökonomische Analysen wir immer ein interdisziplinäres Team brauchen. Zum Beispiel in meinem Institut gibt es Ökonominnen, auch andere SozialwissenschaftlerInnen und NaturwissenschaftlerInnen.
Das heißt, Ihre Modelle wären etwas komplizierter als die klassischen Modelle, weil ja hier viel mehr Variablen rein müssen, ne?
Es gilt wie immer beim Modellieren, keep it simple, stupid. Also wir versuchen es immer so auf das Wesentliche zu konzentrieren, wie bei anderen Modellieraufgaben auch. Aber natürlich, wenn man mehrere Dimensionen berücksichtigt, wir versuchen es natürlich so eng wie möglich zu halten. Aber die wesentlichen Interaktionen versuchen wir in unseren Modellen zu berücksichtigen, ja.
Jetzt gibt es dieses Institut an der Universität Wien, also Sie sind ja hier auch international eine Vorreiterin, kann man
Achtung,
sagen.
Achtung, Wirtschaftsuniversität Wien, da sind wir heikel.
Was habe ich jetzt gesagt?
Verzeihung. Universität Wien,
egal. Wirtschaftsafter, WU Wien, bitte.
Ja, genau.
Wie sieht es denn hier in der internationalen Community aus? Wie ausgeprägt ist denn dieser Sektor der ökologischen Ökonomie?
Ja, die gibt es seit ungefähr 25 Jahren, war eben eine Reaktion einerseits von NaturwissenschaftlerInnen, die sich von den ÖkonomInnen nicht ernst genommen fühlten, weil es immer geheißen hat, gib mir eine Variable, die schmeiße ich dann in mein ökonomisches Modell rein und dann ist Natur sozusagen abgebildet, ein bisschen überzogen formuliert. Und wir setzen uns halt eher mit NaturwissenschaftlerInnen zusammen und versuchen zu eruieren, inwiefern die Dynamiken innerhalb des natürlichen Systems auch Auswirkungen auf die Dynamik des wirtschaftlichen Systems haben. Also das gibt es seit ungefähr 25, 30 Jahren und da gibt es Journale, die sehr gut zitiert auch werden, also gut rezipiert werden, die Ergebnisse darin. Es gibt jährliche Konferenzen auf europäischer, regionaler Ebene, also Weltregionen und dann jedes zweite Jahr von der International Society for Ecological Economics. Diesmal wird sie nächstes Jahr in Norwegen sein und da kommen dann, also jetzt letztes Mal war die regionale Konferenz die war zusammen mit der Degrowth Association und die hatte 1400 Teilnehmende in Spanien damals. Also ist eine lebendige Community und auch forschungsmäßig geht da schon einiges voran.
Wunderbar, bevor wir in das Thema einsteigen, ich meine, komplexe Herausforderungen wie die Klimakrise brauchen ja auch vielleicht komplexere wissenschaftliche Modelle, würde ich vorschlagen, wir stellen Sie unseren Hörerinnen und Hörern anhand eines kleinen Kennenlernspiels vor. Sind Sie bereit für unseren Word-Rap?
Gerne.
Börsianer Klima Word-Rap.
In meiner Freizeit mache ich am liebsten...
Früher habe ich sehr viel Zeit in den Bergen verbracht und bin Paragliden gegangen. Jetzt ist es eher ein bisschen, klingt langweiliger, aber ich verbringe einfach am liebsten die Zeit mit meiner Familie.
Sehr schön. Klimabewusst leben heißt für mich?
Die Dinge einfach durchdenken und das, was innerhalb meines Handlungsbereichs möglich ist, umzusetzen. Aber dabei nicht darauf zu vergessen, dass es auch darum geht, das Leben zu genießen.
Leben genießen, Verzicht, wie spielt der Verzicht eine Rolle? Verzichten Sie auf was?
Selbstverständlich, also jeder, der umweltbewusst lebt, verzichtet auf manche Dinge, weil man die einfach überhaupt nicht mehr akzeptabel findet. Ich fliege so wenig wie möglich, manchmal geht es aber nicht anders. Aber natürlich so wenig wie möglich. Und das ist meine Doktrin, so wenig wie möglich. Und ich lebe selbstverständlich vegetarisch, immer mehr vegan, aber solche Dinge, das ist selbstverständlich für mich.
Okay. Und diese grüne Idee hat mich inspiriert.
In letzter Zeit denke ich sehr viel darüber nach, inwiefern regeneratives Wirtschaften als Idee viele Dimensionen zusammenbringen kann. Wie zum Beispiel das Regeneration von menschlichem Input und Regeneration von Natur damit in Einklang gebracht werden kann und deswegen eigentlich mehr beinhaltet als nur klimaneutral oder nur naturschützendes Wirtschaften. Also das ist eine Idee, über die ich derzeit sehr viel nachdenke. Ob sie wirklich so inspirierend ist, weiß ich noch nicht, aber da bin ich dran.
Regeneratives Wirtschaften. Erklären Sie, was kann man sich da genau anhand eines Beispiels vielleicht vorstellen?
Na, ganz konkret heißt es Wirtschaften ohne Ausbeutung. Das klingt nach etwas, was non-anet ist, aber selbstverständlich ist unser Wirtschaftssystem nicht so, dass wir ohne Ausbeutung auskommen, entweder Ausbeutung der Natur, Ausbeutung von Menschen im globalen Süden, Ausbeutung von Teilen unserer Bevölkerung, wenn es um Pflege geht, dass Menschen nicht ausreichend bezahlt werden oder hauptsächlich Frauen die Pflegedienste übernehmen. All das fällt für mich darunter, dass es nicht regeneratives Wirtschaften ist, wenn wir da eine Version finden, die verschiedene Problembereiche, Druckstellen innerhalb der Wirtschaft und Gesellschaft und Umwelt gleichzeitig abdecken kann, wäre das meines Erachtens nützlich, weil wir damit dann Brücken bauen können zu anderen Bereichen. Und das ist dringend nötig, um schnell genug voranzukommen.
Ich meine, solche Modelle, solche Geschäftsmodelle, sage ich mal, gibt es ja auch des regenerativen Wirtschaftens. Wie schafft man das eigentlich, dass man die vielleicht mehr vom Rand in den Mainstream bringt?
Ja, das ist eine schwierige Aufgabe. Das Einfachste ist natürlich, wenn es entsprechende Regulierungen gibt, die zum Beispiel Ausbeutung nicht mehr erlauben. Klingt auch wieder als Nona-Netz, selbstverständlich sollten wir in einer Wirtschaft leben, wo Ausbeutung nicht erlaubt ist. Und vieles davon ist ja auch nicht erlaubt. Also wir können keine Menschen kaufen und so weiter. Aber je länger die Lieferketten werden, desto unschärfer wird unsere Linse bezüglich dem, was wir wahrnehmen. Dann werden richtigerweise auf europäischer Ebene Gesetze verabschiedet, wo es Vorgaben gemacht, die dann in die nationalen Gesetze gegossen werden müssen, um genau so etwas die Linse zu schärfen, auch am Ende der Lieferkette beispielsweise. Das ist alles gut und richtig, nur sind wir halt noch nicht dort, was wir brauchen. Letzten Endes bräuchte man Regulierungen, die Ausbeutung vermeiden, dann würden regenerative Geschäftsmodelle viel mehr upscaled werden.
Jetzt haben Sie ja gleich ein Schlagwort hier mehrfach in den Mund genommen, nämlich das der Regulierung. Das erfährt ja ein mehrdeutiges Framing derzeit. Wir haben gerade bei der Lieferkette ja, dass sich es jetzt rausbringt, die CSDDD, die sozusagen die europäische Lieferkette transparenter machen soll. Und da gibt es ja sehr viel Kritik aus der Wirtschaft, die sagt, das ist eine Überbürokratisierung, das kann man de facto auch, also diese Daten, die da verlangt werden, kann man da eigentlich gar nicht aufbringen oder es ist zu viel Aufwand, das ist quasi wettbewerbsfeindlich. Verstehen Sie diese Position nicht auch irgendwie?
Natürlich verstehe ich es, wenn, also in meiner Familie gibt es sehr viele Unternehmer. Ich bin in einem zwar landwirtschaftlichen, aber trotzdem ist ja auch eine unternehmerische Tätigkeit, Kontext aufgewachsen. Also ich habe da sehr viel Sympathie dafür, dass zusätzliche administrative Aufgaben von dem, was einen Unternehmer, eine Unternehmerin ausmacht, weil da hat man ja normalerweise eine Idee, ein Produkt, eine Dienstleistung, für die man brennt, die man sozusagen an Bevölkerungsgruppen bringen möchte. Und das lenkt einem davon ab. Da habe ich sehr viel Sympathie dafür. Das Problem ist nur, wenn wir komplexe wirtschaftliche Systeme schaffen und nicht gleichzeitig darauf achten, dass sie die Ergebnisse liefern, die der Gesellschaft und der Natur gut tun, überlassen wir es dem Zufall, was die wirtschaftlichen Aktivitäten in der Gesellschaft und für die Natur tun. Und das können wir halt nicht zulassen, weil es ist lange davon ausgegangen worden, implizit, indem man die Natur nicht berücksichtigt hat, beispielsweise in ökonomischen Analysen, ist man implizit davon ausgegangen, dass die Natur sich selbst heilen kann. Ja, das mussten wir feststellen, dass das leider nicht stimmt. Wir sind in einer Situation, wo wir die von Naturwissenschaften definierten planetaren Grenzen, das definieren sie in 9 Dimensionen und in 6 von diesen bedeutenden 9 Dimensionen für ein stabiles Leben auf unserem Planeten Erde, sind schon überschritten. Und auch bei den anderen 3 geht es nicht unbedingt in die richtige Richtung, sondern da drängen wir schon in Richtung der Grenzen. Das heißt also, es einfach den wirtschaftlichen Zusammenhängen zu überlassen und zu hoffen, dass dann für die Natur und für die Gesellschaft was Gutes rauskommt, da haben wir keinen guten Track Record. Und deswegen müssen wir halt steuernd eingreifen. Und steuernd eingreifen tut man halt zuerst einmal, indem man Transparenz schafft, weil sonst ist man ja im Blindflug unterwegs. Man könnte auch sagen, naja, wir vermuten, dass irgendwelche Aktivitäten umweltschädlich sind, deswegen verbieten wir die mal. Na, das wollen wir selbstverständlich nicht, sondern wir wollen ja viel differenzierter vorgehen, besser informiert sein und dafür braucht es ja eine bessere Informationsgrundlage. Und deswegen muss man halt von den Wirtschaftstreibenden Informationen einsammeln.
Jetzt hat man irgendwie den Eindruck, dass gerade auch jetzt mit der eben auch begonnenen Klimakonferenz in Baku, dass diese Einsicht ja sozusagen nicht global gleichermaßen vorherrscht. Ne? Man hat auch so ein bisschen erlebt, wir erleben hier, glaube ich, schon auch leider hier ein wenig einen Backlash. Ne? Was erwarten Sie davon? Funktioniert dieser Mechanismus denn eigentlich?
Klar ist er suboptimal, sonst würden wir nicht schon seit 50 Jahren über Klimakrise reden und dort stehen, wo wir derzeit stehen. Es wäre naiv zu glauben, dass nur weil wir die Erkenntnis haben, dass von Menschen verursachte Klimagase die Klimakrise verursachen, dass das dann automatisch sofort passiert. Ganz klar. Deswegen wird seit Jahrzehnten darüber gestritten und gleichzeitig ist das aber nötig in einer Demokratie oder in 193 Demokratien noch schwieriger natürlich, die selbstverständlich unterschiedliche Geschichte haben. Die haben unterschiedlich viel zu diesem Problem beigetragen. Die haben unterschiedliche Möglichkeiten zur Lösung beizutragen, unterschiedliche ökonomische oder auch bezüglich der Resilienz, der Kapazität innerhalb der Gesellschaft und haben derzeit unterschiedliche Interessen. Österreich, Schweiz haben keine Bedeutung natürlichen Ressourcen. Deswegen sind wir selbstverständlich dafür, dass in Erneuerbare investiert wird. Für andere Länder haben wir Geschäftsmodell darauf aufgebaut, eben Aserbaidschan beispielsweise, bedeutende Exporte, also ich glaube 90% der Exporte sind fossile Energieträger. Das heißt, das sind natürlich unterschiedliche Interessenslagen und die müssen, da muss man trotzdem zu internationaler Kooperation kommen, muss man trotzdem es schaffen, voranzuschreiten. Und deswegen haben wir halt schon 29 Conferences of the Parties, also Klimakonferenzen, gebraucht, um immer wieder Schritte zu machen. Manchmal sind die Schritte größer, wie zum Beispiel beim Pariser Klimaabkommen, manchmal sind sie kleiner, wie es vermutlich diesmal sein wird. Aber wer weiß, die Verhandlungen laufen ja noch. Es ist aber generell so, dass wenn wir uns die menschliche Geschichte anschauen, große positive Entwicklungen sind entweder durch sehr bedeutende technologische Fortschritte gelungen. Das ist großartig, da applaudieren wir alle, da sind wir natürlich alle dafür. Wenn es aber nicht nur mit technologischen Lösungen zu schaffen ist, dann muss man sich mit den gesellschaftlichen, den unterschiedlichen Interessen auseinandersetzen und trotzdem einen Weg finden, auch wenn es schwierig ist, zusammenzuarbeiten. Und da muss man miteinander reden. Ja. Manchmal sind die Konferenzen besser vorbereitet, manchmal nicht so gut vorbereitet. Ich bin gespannt, was rauskommt in Baku.
Ich glaube, Sie haben ja hier auch ein interessantes Thema jetzt angesprochen. Natürlich geht es jetzt in erster Linie darum, auch die Klimakatastrophe, keine Ahnung, eine Erwärmung der Erde um 3 Grad oder so, was ja im Moment der Kurs ist, ne, zu verhindern. Andererseits, und das finde ich, wird im Diskurs hin und wieder gerade derzeit vergessen, es geht ja dabei auch um Innovation, ne? Also dieser Schritt, dass man sagt, wir waren ja auch jetzt nur 150 Jahre in diesem industriegesellschaftlich geprägten Zeitalter, ne, das auf Fossile baut, das gab es ja davor in dieser Form nicht, ne? Und wir müssen jetzt in ein neues Zeitalter gehen, ne? Und da gibt es diese Veränderungsschmerzen womöglich, aber dann ist ja auch jetzt in ökonomischen Kategorien gesehen die Produktivität und der Wohlstand besser, ne? Vor allem wenn man alle Variablen in den Wohlstand reinrechnet, ja. Mir kommt vor, im Moment wird so dieses positive Ziel zu wenig gesehen. Haben Sie auch diesen Eindruck? Woran könnte das liegen?
Ja, absolut. Und ich würde Ihre Einschätzung teilen, dass es durchaus möglich ist, zu einem neuen Produktionsmodell zu kommen und eben einem möglicherweise sozial-ökologisch-ökonomischen Modell zu kommen, also wo die unterschiedlichen Bedürfnisse aller mit berücksichtigt werden, dass die direkt angegangen werden, wir systematisch innerhalb der planetaren Grenzen bleiben und damit wieder erfolgreich wirtschaften können. Selbstverständlich. Man muss aber schon mit berücksichtigen, dass manche von den derzeitig ausbeuterischen Verhältnissen besonders profitieren und dass die zu den Verlierern dieses neuen Modells gehören werden, wenn sie sich nicht rechtzeitig umorientieren. Das heißt ja nicht, dass sie abgestempelt sind als Verlierer, klarerweise. Das kommt noch immer darauf an, wie man sich verhält. Nur es ist nicht so, dass das eine Win-Win-Win-Situation darstellen wird, sondern es ist ein Ringen damit, wie man sich in diesem neuen Produktionsmodell, in diesem neuen gesellschaftlichen und ökologischen Modell sozusagen einfindet. Und da gibt es viele Möglichkeiten, sich konstruktiv einzubringen, Teil der Lösung zu sein. Aber manche wehren sich halt dagegen und dann ist halt die Gefahr, dass wenn sie noch immer in fossile Energie investieren, dass das halt zu Standard Assets werden, dass die halt irgendwann einmal dann nicht mehr genutzt werden können und dass man sie im Prinzip abschreiben muss. Das tut natürlich sehr weh. Was hilft, ist, dass man frühzeitig sich informiert, sich orientiert und dann schaut, wie kann ich eigentlich mit meinem Kapital auch Teil der Lösung sein. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sehr spannende, wirklich coole Möglichkeiten.
Da haben Sie mir jetzt natürlich gleich ein Stichwort gegeben. Wir sind hier, das kann man glaube ich schon sagen, speziell letzter seit dem Green Deal, aber auch schon vorher ja auch Vorreiter, was zum Beispiel, was das ganze Thema Green Finance anbelangt. Wir investieren einen Teil unserer Pensionsvorsorge ESG-konform. Wir, unsere Firmen geben Green Bonds auf, um hier um die Transformation voranzutreiben. Wie beurteilen Sie jetzt da als Wissenschaftlerin eigentlich hier diese Funktionalität der Green Finance? Entspricht das Ihren Erwartungen?
Der Finanzsektor wirkt natürlich. Einerseits unterstützt er die Wirtschaftskraft, indem er sozusagen es ermöglicht, dass das Werk smoother läuft. Und andererseits priorisiert er auch manche Sektoren im Verhältnis zu anderen. Wenn wir wissen, dass das so ist, dann wirkt der Finanzsektor in die reale Wirtschaft. Und deswegen, wenn wir zu einer grünen Wirtschaft kommen wollen, müssen wir auch den Finanzsektor sozusagen mit Regeln ausstatten, dass dieser Hebel der Finanzwirtschaft eben in Richtung Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und so weiter wirkt. Also insofern ist es keine Frage, ob der Finanzsektor hier mitwirken soll. Ich glaube, das ist unbedingt nötig. Und viele der Finanzakteuren wollen ja auch Teil der Lösung sein. Das Problem ist, dass wenn man es rein den privaten Finanzakteuren überlässt, also nicht staatlich gesteuerten, sondern staatlich reguliert sind die alle, dann ist es doch, wenn es eng wird, wird letzten Endes dann doch entschieden, naja, wir wir verhalten uns umweltfreundlich, wenn es denn auch profitabel ist, wenn es denn auch unser Gewinn maximiert. Das ist schon schön und gut. Das freut mich natürlich, wenn es auch Gewinne abwirft. Nur manchmal in so einer Transformation muss man sich halt entscheiden. Und dann wäre es halt aus ökologisch-ökonomischer Sicht nicht nur erfreulich, sondern wirklich notwendig, dass man dann auch die schwierigen Entscheidungen manchmal trifft und auf Gewinn verzichtet. Und das ist halt etwas, was wir viel zu wenig beobachten im Finanzsektor. Und das läuft dann auch in Richtung Greenwashing, dass dann halt Entscheidungen getroffen werden, wo viel zu wenig als Anteil vom gesamten Portfolio an grünen Investitionen enthalten sind, obwohl es als grün gelabelt wird und so weiter. Das heißt also, hier bräuchten wir einfach striktere, klarere Regeln, mehr Transparenz, um denen, die es wirklich ernst nehmen, auch ein Level Playing Field im Wettbewerb zu geben, weil die nehmen zum Beispiel die Umweltziele sehr ernst, akzeptieren auch, dass sie geringere Erträge haben und werden aber nicht adäquat belohnt dafür. Und da haben wir eine schiefe Ebene noch zu Ungunsten der wirklich Deep Green agierenden Akteure. Und das gehört meines Erachtens behoben. Da sind wir wieder bei der Regulierung, über die wir ja schon gesprochen haben. Für mich ist Regulierung was relativ Neutrales, weil also institutionelle Ökonomen bestehen Märkte aus Regeln. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob reguliert wird, sondern die Frage ist, wie wird reguliert und in welchem Ausmaß. Und wenn Regeln, die derzeit das Ergebnis nicht liefern, das wir uns gesellschaftlich oder umweltmäßig wünschen, dann muss man halt manche Regeln ändern. Aber Märkte ohne Regeln sich vorzustellen, funktioniert ja nicht.
Ich meine, genau diese Regeln, diese Regulatorik, speziell was zum Beispiel Finanzprodukte anbelangt, die wieder gerade überarbeitet, weil man draufgekommen ist, naja, sie greift eigentlich jetzt nicht so oder sie wird anders verwendet, als das der Gesetzgeber ursprünglich vorhat. Also vermutlich ist es auch ein Prozess, wo man hier auch diese Regularien laufend updaten muss, um hier wirklich zu stichhaltigen Methoden zu kommen, denke ich, ja.
Genau. Aber das ist in allen Bereichen, sei es in der realen Wirtschaft oder in der Finanzwirtschaft, dass Regulierungen immer wieder nachgebessert werden müssen, wenn wir bessere Datengrundlagen haben, wenn wir bessere Standardisierungen haben, wenn wir bessere Modelle haben, um das zu erfassen, was passiert und um dann die Ergebnisse besser erreichen zu können. Ganz klar.
Und bevor wir dann in den Schlussteil starten, würde ich vorschlagen, spielen wir doch noch ein Spiel.
Grüner Renner oder Penner?
Die EU-Taxonomie.
Ich würde sagen, grüner Renner ist derzeit noch nicht, hat aber das Potenzial und wir brauchen so etwas wie die EU-Taxonomie, um eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu schaffen.
Hat hier Europa dann auch sozusagen die Power, die Macht, um das global zu exportieren? Weil darum geht es ja eigentlich. Eigentlich sollten sich alle dann unseren Standards so irgendwie anpassen.
Natürlich, wenn wir eine weltweit agierende Wirtschaft haben, brauchen wir auch weltweit agierende Regelwerke, ohne dass wir aber eine Weltregierung haben natürlich. Und da geht es halt darum, zu werben, zu zeigen, wie gut das funktioniert bei uns, warum wir damit gut fahren und dann immer die Coalition of the Willing sozusagen, die halt das auch positiv sehen, zuerst reinzunehmen, zu zeigen, wie auch sie davon profitieren können. Das ist Softpower. Wir haben, das ist einfach das Einzige, was wir zur Verfügung haben.
Grünes Wachstum.
Penner, eindeutig. Naja, so einfach
Wieso?
Ist es doch nicht.
Das wäre ja schön, oder? Grünes, also sozusagen, wenn das alles Wachstum ist, wir haben einfach grün wird.
Absolut. Ich bin weder der Meinung, dass bin weder gegen Wachstum noch für Wachstum. Wenn gefragt, lehne ich etwas für Wachstum, weil wir gesellschaftliche bedeutende Institutionen haben, die auf Wachstum aufbauen. Und es wäre viel einfacher für uns, wenn wir weiterhin mit den aktuellen Regulierungen des Arbeitsmarktes, des Pensionssystems, des Sozialversicherungssystems, der Bildungssektors und so weiter weiter agieren könnten. Nur mit den aktuellen Regeln funktionieren diese Systeme nur gut, wenn wir Wachstum haben. Jetzt ist es aber so, dass die empirische Evidenz zeigt, dass wir in vielen Ländern bezüglich der einzelnen bedeutenden planetaren Grenzen beispielsweise schon Tendenzen haben, dass wir entkoppelt haben. Das kann man vor allem als relative Entkoppelung sehen. Also pro Einheit Bruttoinlandsprodukt produzieren wir weniger ressourcenintensiv. Pro Einheit Bruttoinlandsprodukt generieren wir weniger Emissionen. Das ist gut und richtig und wichtig. Das beobachten wir in vielen Ländern schon seit längerem. Was nötig ist, ist nicht nur relative Entkopplung zu schaffen, sondern absolute Entkopplung. Und damit ist gemeint, dass die gesamten Emissionen, der gesamte Ressourcenverbrauch, der gesamte Naturverbrauch sinkt. Und dafür ist es notwendig, dass man die Pro-Einheit-Verbesserung mit dem Mengenwachstum zusammenbringt. Also beispielsweise pro Einheit Bruttoinlandsprodukt reduzieren wir unsere Emissionen um 2%. Wir produzieren aber um 3% mehr, dann steigen die Emissionen noch immer im Gesamten. Ja, das ist nicht ausreichend. Und je mehr wir an Mengenwachstum haben, desto schwerer machen wir es uns, die Emissionen insgesamt zu reduzieren. Und daher kommt eben die Skepsis, ob wir Wirtschaftswachstum mit nachhaltigen Wirtschaften in Einklang bringen können. Aber das ist eine empirische Frage, das ist keine theoretische Frage. Und was wichtig ist aber, wenn wir über Entkoppelung sprechen, dass es nicht nur immer um relative, sondern absolute Entkopplung geht, dass es um alle relevanten Faktoren geht, also nicht nur CO2-Emissionen, sondern auch Methan, alle Klimagase, dass es auch um die anderen Dimensionen der planetaren Grenzen geht, dass es um eine langfristige Reduktion geht und vor allem, dass die Reduktion ausreichend ist. Und das hat gerade ein vor zwei Wochen publizierter Artikel wieder gezeigt, dass wenn man selbst in den Ländern, wo absolute Entkopplung beobachtet wird, dass mit der aktuellen Geschwindigkeit wir es bei weitem nicht rechtzeitig schaffen, die Emissionen zum Beispiel rauszudrücken. Und wenn wir die anderen Dimensionen noch mit berücksichtigen, sind wir viel zu langsam unterwegs, selbst dort, wo wir positive Entwicklungen sehen. Also deswegen leider kein Renner, das grüne Wachstum aus dem empirischen Befund heraus.
Jetzt, Sie haben es gesagt, Wachstum ist noch nicht entkoppelt, also jedes Wachstum ist mit einem gewissen Prozentsatz oder mit einem gewissen Grammsatz CO2 oder anderen Treibhausgasen verbunden. Jetzt sind ja Sie auch, also Sie verfechten oder Sie forschen ja integral, sage ich mal, da ist Wirtschaft, Gesellschaft, alles spielt zusammen, aber das ist ja genau das Problem, oder? Sie haben es eh angesprochen, dass ja unser alles baut auf Wachstum auf, ne, unsere ganze Gesellschaft. Ne?
Genau, deswegen müssen wir das ganz systematisch durchgehen. Einerseits mit Forschungsprojekten, wie kann ein Arbeitsmarkt gut funktionieren, auch wenn wir kein Wirtschaftswachstum mehr haben können. Und da gibt es natürlich Vorschläge, ganz klar. Beispielsweise geht es darum, wie man das kommt darauf an, wie man das Arbeitsvolumen verteilen. Beispielsweise Arbeitszeitreduktion ist eine ganz klare Maßnahme, die da in die richtige Richtung wirkt. Ist aber die Frage, welche Art von Arbeitszeitreduktion wirkt sich nämlich unterschiedlich auf Umwelt und auf Gesellschaft aus. Also da muss man differenzieren. Aber genauso muss man es durchgehen bezüglich Pensionssystem, genauso bezüglich Gesundheitssystem und so weiter.
Also hier wird mehr Wohlstand würde nicht definiert werden über mehr Einkommen, sondern über mehr Freizeit, wenn ich es jetzt so simpel runterbreche zum Beispiel.
Würde es nicht als Freizeit definieren, sondern würde es über die Dimensionen, die uns sehr bedeutend sind, also Bedürfnisbefriedigung, Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe, also da gibt es ja Listen von Dimensionen, die man als Bedürfnisse üblicherweise ansieht, und es ist wirklich spannend, wenn man die Bedürfnisse mal direkt angeht und nicht immer über den Umweg des Einkommens.
Wunderbar. Woran forschen Sie im Moment gerade? Was sind denn Ihre interessantesten, die dringlichsten Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen?
Also jahrelang haben wir uns jetzt sehr viel mit dem Energiesektor beschäftigt, aus naheliegenden Gründen, weil es einfach da wirklich der Hut gebrannt hat. Da haben wir auch lokale, regionale Projekte gemacht. Zum Beispiel zu Energiegemeinschaften und auch zu der Frage, wie eine Region oder eine Stadt klimaneutral werden kann, mit partizipativen Methoden, mit Bürgern und Bürgerinnen gearbeitet, das dann durchmodelliert und dann Vorschläge gemacht, welche Maßnahmen die EntscheidungsträgerInnen setzen könnten, um eben diese Klimaneutralität zu schaffen. Derzeit überlege ich auch sehr viel wieder, weil ich mein Buch überarbeite, zweite Auflage, wie zum Beispiel neuere Ideen innerhalb der ökologischen Ökonomie sich schon sehr stark verfestigt haben. Also da versuchen wir auch wieder Taking Stock, was hat sich im Feld getan. Das ist etwas, was sehr viel Zeit meiner Zeit derzeit in Anspruch nimmt. Und auch mit dem Nahrungssektor beschäftige ich mich, weil sehr viele spannende, innovative, auch Geschäftsmodelle innerhalb des Nahrungssektors gibt, die eben so ein regeneratives Wirtschaften schon vorleben. Und auch das beforsche ich derzeit.
Frau Professor Stagel, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.